Millionen Abzocke mit Cannabis-Investments. Wie die Hintermänner von Juicy Fields tausende Kapitalanleger betrogen haben, weiß Rechtsanwalt Jochen Resch, unser Gast heute beim Business Talk am Kudamm. Herr Resch, herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Schön, dass Sie wieder einmal bei uns sind.
Es ist mir ein Vergnügen.
Das freut uns sehr. Und heute geht es um eine Firma, die heißt Juicy Fields. Und was da genau am Gange ist, das möchte ich gerne mit Ihnen einmal besprechen.
Die süßen Felder, ja.
Die süßen Felder. Ob die so süß sind, schauen wir mal.
Die sind sauer geworden.
Genau. Im Moment sorgt die Juicy Fields für Furore. Und es kann sein, dass es wieder ein sehr, sehr großer Finanzskandal wird, aufgrund dessen, was die Firma alles so macht. Deswegen, um einmal einzusteigen und um unsere ZuschauerInnen abzuholen, um was für ein Geschäftsmodell handelt es sich denn bei der Juicy Fields?
Vereinfacht gesagt, kann man bei Juicy Fields Hanfpflanzen, Cannabis kaufen, medizinischen Cannabis. Mhm. Also legal soll das sein. Sie können dort Pflanzen kaufen, die werden dann geerntet und Sie kriegen die Gewinne ausgeschüttet. Das ist das Grundmodell. Mhm. Da kann man mit kleinen Einsatz einsteigen, aber nach oben ist da viel Luft, also 100.000 sind dabei, 150.000 sind ungefähr, die Zahlen habe ich natürlich nur gehört, kann ich nicht, die Betreiber selber wissen, wie viele es sind, rund 500.000 Anleger. Okay. Also viel, nicht nur Deutschland, ganz Europa, wohl auch weltweit.
Okay. Gerade dieses Cannabis-Geschäft ist ja gerade Trend, auch schon seit ein paar Jahren. Über welche Kanäle wurde Juicy Fields denn vertrieben und wie wurden denn da die Investoren ins Boot geholt oder angelockt?
Im Wesentlichen über die üblichen Medienkanäle, natürlich über die normalen Werbungsmaßnahmen, die man da hat, aber auch über solche Sachen wie Telegram und andere Sachen. Aber auch Mundpropaganda, es gab auch Einzelne, die das empfohlen haben, so ein bisschen auch in einen Multi-Level-Vertrieb hinein. Aber das ist eher der unwichtige Teil. Das wurde im Wesentlichen einfach durch die Werbung im Internet angepriesen und dann durch Mundpropaganda von weiter zu weiter, dass es dann irgendwie ein gutes Geschäft ist, ein lukratives Geschäft ist und keiner ist auf die Idee gekommen, dass nichts dahinter ist.
Okay. Jetzt ist es ja der aktuelle Stand so, dass es im August auch Hausdurchsuchungen gab bei 12 Verantwortlichen, unter anderem auch hier in Berlin. Was ist denn eigentlich genau schiefgegangen? Was war da der Tatvorwurf?
Ich will die Frage ein bisschen anders beantworten. War es Betrug oder war es vielleicht nur ein misslungenes Geschäftsmodell? Wir haben Hintergrundinformationen, die ich aber nicht so vollständig offenlegen kann, dass das Ganze in Russland gestartet wurde durch 4 russische Staatsbürger, die in irgendeiner Art und Weise das Geschäftsmodell aufgebaut haben, von vornherein als Betrug. Dann hat sich hier eine Berliner Szene in das ganze Geschäft eingebracht, vermutlich mit dem Hintergrund, dass man neue Finanzierungswege eröffnen wollte, neue Geschäftsmodelle dadurch erweitern wollte. Das sind Personen aus Berlin, die mir schon seit längerem bekannt sind, nicht in unbedingt positiver Art und Weise. Bei denen hat auch diese Razzia stattgefunden. Und das sind aus meiner Sicht nicht die Köpfe, sondern das sind die Vertreter vor Ort hier. Was aber klar ist, es war von Anfang an, nach dem, was ich weiß, als Betrug geplant. Natürlich gibt es auch es gibt Plantagen, es gibt Anbaugebiete, es gibt Berichte eines früheren CEOs, der sich in Kolumbien das alles angeschaut hat und festgestellt hat, es ist nicht annähernd die Anbaufläche da, die notwendig wäre. Und vor allen Dingen auch die Geldströme passen nicht zu dem Umsatz. Wir haben selber ermittelt und haben auf verschiedenen Kryptokonten rund 320 Millionen Euro gefunden. Das passt aber nicht zu dem Geschäftsvorgang. Es sind auch Gelder einbezahlt worden in einer Größenordnung, wo wir denken, das ist Geldwäsche, die da betrieben wurde. Das hat mit dem Geschäft Juicy Fields nichts zu tun. Trotzdem sind sie auf den Konten der Juicy Fields. Okay. Also es ist ein hochkrimineller Hintergrund. Und ich denke, Juicy Fields ist eher so ein Mantel gewesen, den man umgehängt hat.
Herr Resch, lassen Sie uns mal über ein paar Zahlen sprechen. Wie hoch ist denn aktuell der bekannte Schaden und wie viele Investoren sind betroffen?
Der Schaden wird eingeschätzt mit rund 300 bis 400 Millionen Euro. Das deckt sich auch mit dem, was wir gefunden haben an Geldern. Allein die Tatsache, dass das in Kryptowährungen vorhanden ist, zeigt ja, dass das Geschäftsmodell leer ist. Denn normalerweise, wenn Sie ein Business betreiben, da investieren Sie. Da investieren Sie in die Pflanzen, Sie haben Mitarbeiter auf den Plantagen, da haben Sie Kosten und es bleibt eine kleine Marge übrig, von der Sie dann noch wie diese üblichen Verzinsung abgeben. Wenn die Gelder aber alle gebunkert sind, also nichts damit gemacht wird, das zeigt, da ist kein Geschäft dahinter. Denn dann wären ja viel mehr Gelder in Bewegung.
Und wie viele Geschädigte gibt es? Gibt es da Zahlen?
Ich habe eine Zahl von 500.000 gehört. Wobei ich immer nicht so sicher bin, ob das stimmt oder ob es nur Geschäfte sind. Mhm. Also wenn jedes einzelne Geschäft 500.000 sind, dann heißt es nicht, dass es 500.000 Opfer sind. Mhm. Wenn einmal 10-mal investiert hat.
Klar. Ne? Gut, aber es ist auf
jeden Fall eine riesige Summe.
Eine riesige Summe an Menschen und es hört sich auch so ein bisschen nach einem Schneeballsystem an, beziehungsweise wurde halt nicht das investiert, was Sie gerade gesagt haben, um das Geschäft voranzutreiben. Deswegen eine ganz klare Frage, was können denn die Geschädigten jetzt unternehmen?
Es laufen seit 2021 Ermittlungen bei der Staatsanwaltschaft in Berlin. Das ist die führende Institution, die diese strafrechtliche Ermittlung betreibt. Dort ist man auch sehr dahinterher. Ich kann da jetzt nicht zu viel verraten von dem, was ich mit denen da besprochen habe. Bekannt sind, dass dort diese Wallets gefunden sind. Es sind natürlich auch noch andere Konten hier bekannt, in Berlin und in anderen Städten, in anderen Ländern. Aber was da am Ende drauf zu finden sein wird, das ist eine offene Frage. Okay. Wobei interessanterweise meistens mehr Geld gefunden wird, als für die aktiven Opfer, für die aktiven Anleger tatsächlich notwendig ist. Denn die Masse der Anleger macht gar nichts. Wenn wir tatsächlich 500.000 Anleger hätten, mal es unterstellt, dann wären 1%, dass 5.000 Anleger was machen. Das wird nicht erreicht werden. Das heißt also, es ist wahrscheinlich weniger als 1% der Anleger, die tatsächlich aktiv werden. Und das Aktivwerden heißt, man muss über eine Strafanzeige hinausgehen. Eine Strafanzeige dient der Bestrafung der Täter. Da hat man ja bestimmte Personen hier im Visier. Ob es zu einer Verurteilung kommt, wann es zu einer Verurteilung kommt, sei dahingestellt. Die Hintermänner wird man nicht erreichen, weil die eben jenseits unserer Grenzen sind und dort sehr gut geschützt sind. Aber eine Strafanzeige führt nicht dazu, dass man sein Geld wiederbekommt. Eine Strafanzeige soll die Täter bestrafen. Mhm. Natürlich gibt es auch so etwas wie Opferschutz, ist aber leider in den Köpfen vieler Behörden noch nicht so weit vorgedrungen, dass ein Opfer eines solchen Betruges auch ein Recht hat. Das weiß man zwar, aber man setzt es nicht wirklich um. Also die Täter zu bestrafen hat erste Priorität. Mhm. Die Opfer zu entschädigen, kommt oft unter ferner Liefen. Wenn man nicht aktiv dahinterher ist, dann passiert nichts. Und das ist das, was wir machen. Also aktiv unsere Mandanten zu vertreten, um das Geld wieder zu besorgen.
Aber warum gehen so wenige aktiv dagegen vor? Wenn ich doch geschädigt worden bin und eigentlich die Rechtslage auf meiner Seite ist, warum ist es dann nur 1%, die was dagegen machen?
Gute Frage. Die Frage stelle ich mir seit Jahrzehnten. Tatsächlich ist der Mobilisierungsgrad extrem schlecht, immer wenn man sich die Gesamtzahlen anguckt. Ich glaube, in der Masse ist es so, dass die meisten sagen, ich habe einen Fehler gemacht, erinnere mich nicht daran, ich will damit nichts zu tun haben. Viele können sich überhaupt nicht vorstellen, dass man überhaupt was machen kann. Die sehen, es ist alles Betrug. Und ein anderes Argument finde ich immer sehr interessant, dass ich immer wieder höre, wenn das alle machen, dann ist ja nichts mehr da. Und das stimmt auch.
Aber gut, wenn ich gar nichts mache, dann Richtig. Ist ja für mich sowieso 100%
genau,
nichts
genau.
da.
Also, aber wenn das alle machen, nichts mehr da, deswegen mache ich nichts. Öffnet aber genau die Tür für die Aktiven. Ja. Denn die anderen schließen sich mit diesem Argument, was ja auch richtig ist, selber aus. Also es bleiben nach unserer Beobachtung, bei nicht nur diesem Komplex, allgemein vielleicht 10 bis 20% gehen zur Polizei, 80% machen gar nichts. weil sie sagen, es hat sowieso keinen Sinn, oder sich schämen, oder möglicherweise auch Gelder investiert haben, die sie gar nicht haben wollten, sollten, sich sagen, es hat sowieso alles keinen Sinn. Und die wenigsten verstehen, dass eine Strafanzeige nicht zur Wiederbeschaffung des Geldes dient. Und dann auch natürlich die Zeitdauer an Strafverfahren zieht sich hin. Hier wird relativ schnell ermittelt und man hofft, wie mir gesagt wurde, dass es vielleicht schon ja, 23, 24 zur Anklage kommt, was für Berliner Verhältnisse aber allgemein schon ziemlich schnell ist.
Absolut, ja. Ja.
Aber das ist so der Hintergrund. Also das heißt, die Aktiven haben einen enormen Vorsprung, haben realistische Chancen, dass sie ihr Geld wiederbekommen.
Und nach Ihrer Erfahrung, wie hoch würden Sie die Chancen einschätzen, das, was rauskommt? Denn bei so einem Betrugsfall ist es ja auch mal so eine ganz besondere Sache.
Weil wir hier Geld gefunden haben, Geld ist ja da, geht es jetzt darum, dass wir sowohl im technischen als auch im internationalen juristischen Bereich die Wege gehen. Und da ist leider völlig klar, und das war auch ein interessantes Thema in den Gesprächen mit Staatsanwaltschaften, dass wir hier in vielen Fällen völliges Neuland betreten. Wir müssen gucken, ob es vergleichbare Systeme gibt, also die, zum Beispiel die Verpflichtung von Krypto-Exchangern, wie vergleichbar sind die mit Banken. Denn was auf diesen Konten ist von Krypto-Exchangern, und das sind ja die Hauptkonten, ist ja vergleichbar mit einer Bank, die ein Konto haben, auf dem Geldwäsche betrieben wird. Zum Verständnis nochmal, Geldwäsche bedeutet, wenn der Betrüger ein Konto aufmacht und ahnungslose Leute, wie zum Beispiel Sie, zahlen dort ein, dann begeht der Betrüger Geldwäsche. Banken müssen aufpassen, dass auf den Konten ihrer Kunden keine Geldwäsche betrieben wird. Sonst machen sie sich mitschuldig. Müssen Verdachtsanzeigen machen, müssen die Konten blockieren. Ähnliche Verfahrensweisen haben sich jetzt auch durchgesetzt für Crypto-Exchanger. Ist komplizierter, weil das alles mehr eine Welt des Internets ist. Aber der Grundsatz geht dahin. Und wir arbeiten in einem Bereich, wo es ganz viel noch Neuland ist, wo man probieren muss, von der Technik her probieren muss, aber von der Rechtslage probieren muss. Und die Besonderheit in Fällen wie diesem hier, aber allgemein in der Welt des Cyberbetruges, ist, dass es so gut wie nie sich nur auf ein Land, auf Deutschland beschränkt, sondern die Täter hier sind aus verschiedenen Ländern. Hauptgeschäftspartner oder Geschäftspartner der Opfer ist eine Juicy Holdings BV in Amsterdam. Da ist aber nichts. Ich bin selber da gewesen, habe mir das angeschaut. Da ist möglicherweise eine Art Regus Callcenter, oder nicht Callcenter, sondern so ein Bürocenter. Ja. Aber man sieht, dass dort kein aktives Management betrieben wird. Denn ein solches Modell umzusetzen, das braucht ja Dutzende, wenn nicht Hunderte von Mitarbeitern, diese ganzen vielen Verträge zu machen und bestätigen, das Geld verteilen an die verschiedenen Plantagen. Also es ist ein Riesenaufwand, der da betrieben werden muss. Das kann ich zwar automatisieren, aber ich brauche Leute dazu. Das fehlt alles.
Nun ist es ja nicht der erste Betrugsfall in dieser Art und Weise, den wir zu hören und zu sehen bekommen, sondern das passiert ja öfter. Wie kann ich mich denn informieren, dass ich nicht einem Schneeballsystem verfalle, wenn ich als Investor tätig werde? Gibt es Warnhinweise, wo Sie sagen, Mensch, wenn jemand auf mich zukommt, prüfe mal das und das. Und wenn das irgendwie zu sehen ist, dann lieber Vorsicht und Hände weg. Wie kann man da vorsorgen?
Man kann vorsorgen, aber es ist schwierig. Weil alle diese Geschäftsmodelle, wenn sie erfolgreich sind, und wenn sie nicht erfolgreich sind, würden sie ja gar nicht vom Boden abheben, ne? Sind schon mal perfekt getarnt. Und insbesondere gilt es für solche Fallgruppen wie Juicyfields, da geht vieles über Empfehlungen. Da nicht im Sinne von Online-Marketing, also dass da so eine Struktur, sondern einfach von Freund zu Freund. Ich habe das gemacht, mach doch auch und funktioniert alles. Und dem Freund vertraut man mehr als auf dem eigenen Verstand. Und da fängt man auch nicht an zu gucken, wo ist denn die Website, wie ist die Struktur. Das macht man genauso wie überall sonst. Wenn ich zu Karstadt reingehe oder sonst wo, dann gucke ich auch nicht, wer sind die Eigentümer, wo ist die Gesellschaft registriert, wer steckt dahinter. Sondern gehe da rein und mache meine Geschäfte. Und das ist überall sonst. Also das heißt, bei einer solchen Plattform müsste man eigentlich schauen, wo ist sie registriert? Ist sie überhaupt registriert? Kann ich feststellen, wer die Geschäftsführer, wer die Gesellschafter sind. Und wenn das schwierig ist, dann sollte man es gleich sein lassen. Mhm. Also eine Eintragung im Register ist erstmal ein Indiz dafür, noch kein Beweis. Und vor allen Dingen auch nicht, wenn es auf der Webseite steht. Denn da kann ich alles hinschreiben. Das ist auch Standard, dass, wenn ich das mache, dass ich da irgendwas hinschreibe, eine schöne Adresse. Aber da muss man dann tatsächlich selber schauen, ob das da ist. Oder auch eine Zulassung, eine Lizenz der BaFin oder sonst etwas. Nicht darauf vertrauen, dass das, was da steht, auf der Webseite zutrifft, sondern dann bei der BaFin selber anfragen, sich erkundigen, ob das registriert ist. Aber das ist etwas, was man erstmal wissen muss. Das setzt alles so viel Vorwissen voraus. Das haben die meisten nicht. Also das heißt also, meine dringende Ermahnung und Warnung an alle, die glauben, das könnte ihnen nicht passieren. Das ist ein völliger Irrtum. Jeder, sage ich mal, kann Opfer werden, wenn er nicht gerade wie ich in der Branche tätig ist auf der anderen Seite. Ich sehe das in 2 Sekunden, ob das echt ist. Aber dazu muss man das da 30 Jahre machen. Dann sieht man das. Für den Laien ist es nicht erkennbar. Für den Laien ist es nicht erkennbar, dass also auch Leute aus der Branche, Banker, auf so etwas reinfallen, zum Beispiel.
Aber ist es denn dann vielleicht sinnvoll, wenn ich mich für so etwas interessiere, wenn ich ein Investment habe, wo ich denke, das sieht gar nicht mal so schlecht aus, wäre es dann sinnvoll zu sagen, ich kontaktiere einen Anwalt und ich gehe mal diese Sachen durch, wenn, wie Sie gerade sagen, viele Menschen eigentlich nicht so die Ahnung haben, sich damit zu beschäftigen? Klar, das sind ein paar Kosten, aber die ersparen mich doch eigentlich vor so einem bösen Erwachen, oder?
Ja, aber ein Anwalt kann Ihnen da nicht helfen. Mhm. Denn was wir machen, ist so speziell, dass wir leben ja auch so, wenn jemand dann bei uns landet und sagt, ich war ja aber schon bei meinem Anwalt. Ja. Und dann schreibt er solche Plattformen an und kriegt dann keine Antwort und ist ratlos. Und da können wir ja nur schmunzeln, wie kann ich eine solche Plattform anschreiben? Oder, also das heißt, die Welt, in die man geführt wird, ist so fremd, so anders. Mhm. Da kommt doch keiner drauf. Dass da tatsächlich, sind wir wieder bei Juicy Fields, da jemand auf einer solchen Messe teilnimmt in Barcelona oder in Berlin und da ist nichts dahinter. Dass diese Plantagen gar nicht existieren. Dass der Hintergrund so ist, da kommt man doch nicht drauf, wenn man in einem Stand steht, auf einer Messe und dort Hanfpflanzen angeboten bekommt. Also dann würde man wahrscheinlich paranoid durch die Welt laufen und nirgends mehr. Dann müsste ich mich hier umschauen und sagen, ob sie mich gerade umbringen wollen. Ne? Also das ist so anders, diese Welt. Da wird ein Theater vorgespielt. Da wird ein perfektes Theater vorgespielt. Das kann man das Echte vom Falschen nicht unterscheiden. Das Problem ist, dass die Opfer nicht wissen, dass sie in einem Theater sitzen. Wenn sie in einem Theater sitzen und eine Zaubershow haben, dann wissen die genau, da kann niemand fliegen, da wird niemand durchgesägt und wieder zusammengesetzt. Nicht? Die wissen zwar nicht, wie es funktioniert, aber sie wissen, dass das eine Show ist. Hier erleben sie auch eine Show. Perfekt organisiert, aber sie begreifen nicht, dass das alles fake ist. Und das ist das Problem.
Dann wünschen wir Ihnen und Ihren Mandanten ganz viel Erfolg, ganz viel zurückfließendes Geld und ein paar mehr achtsame Investoren. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren heute.
Danke, war mir ein Vergnügen.